NDR 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen in Norden. Der Fall Inka Köntges. Von Anouk Scholeen und Thomas Zieler.
Ein Hochzeitsfoto im Müll, nächtliche Geräusche im Treppenhaus. Die Polizei hat die Nachbarn von Inka Köntges in der Bronsartstraße in Hannover befragt. Heute bei NDR 2 Täter unbekannt. Neue Zeugen melden sich. Auch sie haben verdächtige Vorgänge beobachtet. Seit einer Woche ist Inka Köntges verschwunden. Einziger Anhaltspunkt: das Treffen zwischen ihr und dem Zeugen in der Eilenriede, dem Stadtwald von Hannover. Am Donnerstagvormittag, den 10. August 2000, um kurz vor neun, soll diese Begegnung stattgefunden haben. Was ist danach passiert? Gab es ein Verbrechen oder hat die junge Frau plötzlich den Entschluss gefasst, unterzutauchen? Geht man davon aus, dass die Biologin Opfer einer Straftat wurde, müsste sie irgendwann an diesem Tag nach 9 Uhr dem Täter begegnet sein. Völlig unklar ist, wo das gewesen sein könnte. In der Eilenriede und auch in den angrenzenden Schrebergärten hängen die vermissten Plakate. Bei der Polizei gehen weitere Hinweise ein. Einer kommt von Gerd G., der damals beim Stadtforstamt Hannover gearbeitet hat. Er war Revierleiter der Eilenriede.
Ich erinnere mich sehr gut, weil ich fand ich den Fall, der ging mir nahe. Und dann hatte ich ja, es wurde damals ein vermeintlicher Täter gesucht und ich hatte zufällig eine Person, auf die die Beschreibung des Rades zutraf, einen sehr verwirrten Mann, dann auch angetroffen und habe sofort die Polizei informiert. Das war dann aber wohl der Falsche.
Solche und ähnliche Meldungen kommen in diesen Tagen verstärkt bei den ermittelnden Beamten an. Auch dem ehemaligen Polizeibeamten, der Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens getroffen haben will, ist etwas weiteres aufgefallen, das er damals auch der Polizei meldet. Er berichtet von einem Mann, der, wie er sagt, im Dunkeln durch die Eilenriede tigerte.
Mein Eltern hat ein bisschen, verwahrlosten Eindruck gemacht. Der war auch immer hier in der Eilenriede, der war auch amtsbekannt. Und die Kollegen haben dann auch gleich gesagt, der entfällt, der hatte wohl ein Alibi oder wie auch immer, den haben sie auch befragt. Und der konnte es dann auch nicht. Sein. Der saß auch hin und wieder da auf der Bank hier vorne.
Für die Kripo-Beamten sind die Tage unmittelbar vor und nach dem Verschwinden von Inka Köntges besonders interessant. Der Fokus liegt auf den Ereignissen von Donnerstag, dem 10. August. Hans-Hermann Tillmanns, ehemaliger Chef der Mordermittler der Kripo Hannover.
Am 10.8. am Nachmittag ist ein Vorfall gemeldet worden, und zwar, dass dort ein Exhibitionist gesehen wurde im Bereich der Eilenriede. Der ist dann in einem Fachkommissariat in unserer Inspektion auch bearbeitet worden. Ein Zusammenhang ist im Moment da nicht zu sehen.
Die Polizei durchstreift auch die Schrebergärten, die direkt an die Eilenriede grenzen. Die Beamten sprechen Pächter an, fragen, ob sie etwas gesehen haben. Spätestens dadurch, wenn nicht schon Tage zuvor durch die vermissten Plakate, spricht sich herum, dass nach Inka Köntges gesucht wird. Bei einem Aufenthalt in der Eilenriede treffen mein Kollege Thomas Ziegler und ich Detlef, den ersten Vorsitzenden des Kleingartenvereins Kleefeld. Er erinnert sich noch an die Tage nach dem 10. August 2000, als die Polizei kam.
Die haben nur gefragt, ob wir was gesehen hätten. Da hatten wir nichts gesehen. Und dann bin ich abends mit dem Wagen und dann haben wir hier ein Rad gesehen. Und dann haben wir festgestellt, dass das ein paar Tage da stand. Gehört aber keinen.
Erinnern Sie sich noch, wie das aussah?
Ja, so, es war ein helleres. Weiß, ich würde sagen silberig. So. Es war nicht kein neues mehr, also das konnte man sehen.
Und war ein Damenfahrrad?
War ein Damenfahrrad. Ja. Ja, das soll ja mein Freund, was ja ein Herkules war das.
Das sagt Ihre Frau?
Das sagt meine Frau. Ja. Also ich habe nicht drauf geguckt. Es war so, dass das ein bisschen kaputt war.
Und was ist mit dem Rad dann passiert?
Das hat die Polizei in einem Peterwagen, also so ein VW-Bulli, dann hier abgeholt und ist dann weggefahren.
Inka Köntges soll mit einem silbernen Fahrrad der Marke Pegasus unterwegs gewesen sein. Ein Fahrrad der Marke Herkules würde da schon mal ausscheiden. Es gibt Dutzende Hinweise dieser Art. Weitere Zeugen melden sich, die ein Rad gesehen haben wollen, auf das die Beschreibung von Inka Köntges Fahrrad passt. Die Beamten sammeln mehrere Fahrräder ein. Ihres ist nicht dabei. Im Frühjahr steigen wir selbst aufs Rad und fahren einen der möglichen Wege von der Bronsartstraße Richtung Medizinische Hochschule, der MHH. Unsere Strecke führt Richtung Zoo Hannover, in die Eilenriede, den Stadtwald, vorbei an der Stelle, an der der Zeuge Inka Köntges damals gesehen haben will. Wir nehmen den Weg, den er ihr vor 15 Jahren empfohlen haben soll, biegen links auf die Schneckenbrücke ab, überqueren den Messeschnellweg und fahren auf den Ruth- und Klaus-Balsen-Weg, bis wir an eine Holzbrücke kommen, die aus der Eilenriede herausführt. Dort treffen wir Detlef vom Kleingartenverein. Wir erklären ihm, dass wir gerade mögliche Wege abgefahren sind, die Inka Köntges damals genommen haben könnte. Möglich, dass sie da lang gefahren ist, sagt Detlef. Die meisten hätten damals aber einen anderen Übergang genommen. Er geht ein Stück mit uns am Kleegraben entlang. Ein paar Meter weiter ragen auf der anderen Seite des Grabens noch Mauersteine aus der Erde. Die Reste eines Fundaments. Die Brücke, die damals hier aus der Eilenriede führte, ist vor Jahren abgerissen worden.
Denn hier sind sie früher langgefahren. Hier, dann hier ruhig und dann da durch. Und dann könnten sie da hinten rüber zur MAH fahren.
Und dann sind die Fahrradfahrer, die zur MAH wollten, früher über die Kolonie Jägerlust, über diesen Zugang, über diesen Parkplatz?
Ja, hier rum. Und dann geht das hier zu, wo zu der Einrie, zu dem Tannen da hinten. Und da ist ein kleiner Stichweg und da könnte man auch lang fahren, da hinten lang. Hier, und dann geht das hier rum. Und gleich da vorne ist wieder links und dann gleich wieder rechts.
Dieser Weg eröffnete damals deutlich mehr Möglichkeiten, durch die Schrebergärten Richtung Medizinische Hochschule zu fahren. Heute, 15 Jahre später, ist die andere Strecke über den Ruth- und Klaus-Balsen-Weg der Fahrrad-Highway. Als wir im Sommer mit Hans-Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover für Filmaufnahmen an dieser Stelle stehen, müssen wir immer wieder abbrechen, weil im Minutentakt Spaziergänger oder Fahrradfahrer vorbeikommen. Wir haben gerade genug Zeit für die Fragen, für die Antworten meist nicht mehr.
Eine Sekunde.
Ja.
Läuft.
Läuft? Okay. Sie haben damals in die verschiedensten Richtungen ermittelt. Was persönlich halten Sie für am wahrscheinlichsten, was mit Inka passiert ist?
Ich denke, dass...
Entschuldigung. Einmal die ganze Gruppe hier durch.
Vielen Dank.
Mit Hinblick auf unsere Sendung, was erhoffen Sie sich?
War ganz
gut. Haben Sie einen Jogger noch?
Ein einsamer, verlassener Wald klingt irgendwie anders. Egal welchen Zugang man von der Eilenriede Richtung MHH nimmt, der Weg führt immer über die Kleestraße. Eine sehr lange Straße, laut Routenplaner über 2 Kilometer lang. Auf der einen Seite Wald, auf der anderen Seite Häuser, dann ein Sportplatz. Im weiteren Verlauf Kleingärten mit Parkbuchten. Dort soll damals, vor 15 Jahren, ein verdächtiges Fahrzeug gestanden haben. Am 16. August, 6 Tage nach dem Verschwinden von Inka Köntges, meldet sich eine Frau bei der Polizei. Sie berichtet, dass sie etwa Anfang Mitte Juli, also etwa 5 Wochen vor dem Verschwinden, eine beängstigende Begegnung hatte, als sie selbst mit ihrem Fahrrad unterwegs war.
Aus den Akten der Staatsanwaltschaft. Beim Verlassen der Eilenriede nach Überqueren einer Holzbrücke fällt ihr in den Kleingärten ein weißer Lieferwagen auf. In diesem Wagen, später berichtigt sie, an diesem Wagen, hätten sich 3 südländische Männer aufgehalten. Einer der Männer sei auf sie zugegangen, das habe sie als merkwürdig empfunden. Als unmittelbar hinter ihr ein weiterer Radfahrer aufgetaucht sei, habe sich der Mann dann plötzlich umgedreht und sei wieder in Richtung Auto gegangen. Sie sei dann schnell weitergefahren.
Die Zeugin wird 2-mal von der Polizei befragt. Beim ersten Termin nennt sie eine Fahrzeugmarke, Ford Transit. Und sie sagt, die Männer seien im Auto gewesen und dann auf sie zugekommen. In der 2. Aussage relativiert sie, die Marke des Fahrzeugs sei ihr nicht bekannt. Es sei ein weißer Lieferwagen gewesen und die Männer seien nicht im, sondern am Auto gewesen. Gegen 13.30 Uhr oder 14 Uhr soll diese Begegnung stattgefunden haben. Die Polizei geht der Spur nach, findet aber keine Hinweise. Weder auf den Lieferwagen noch auf die drei Männer. Die Möglichkeit, dass jemand Inka Köntges abpassen wollte, halten die Beamten für sehr unwahrscheinlich. Grund 1: Der Vorfall war 5 Wochen vor dem Verschwinden und damit zeitlich relativ weit weg. Grund 2: Die Frau auf dem Rad war fast 20 Jahre älter als Inka Köntges. Eine Verwechslungsgefahr erscheint den Beamten gering. In den Medien spielt der weiße Lieferwagen zunächst keine Rolle. Erst in der Fahndungssendung Aktenzeichen XY im Juni 2001, 10 Monate später, ist das erste Mal die Rede davon. In der Sendung bittet die Polizei um weitere Hinweise. Wer hat den Lieferwagen gesehen? Wer hatte vielleicht eine ähnliche Begegnung wie die Zeugin auf dem Fahrrad? Die Spuren führen ins Nichts. Und noch ein unglaublicheres Detail wird 10 Monate nach dem Verschwinden bekannt. Erstmals berichtet die Polizei von einem Unbekannten, der innerhalb von 2 Wochen 500 Mal beim Notruf der Polizei Hannover angerufen hat. 500 Anrufe in 2 Wochen. Das macht im Schnitt 33 Anrufe pro Tag. Erst dann fällt der Entschluss, die Nummer zu überwachen. Ab dem Moment, ab dem die Anrufe zurückverfolgt werden sollen, hören sie plötzlich auf. Der Unbekannte meldet sich nicht mehr. Wie war das möglich?
Juli 2000. Der damalige Mobilfunkanbieter Mannesmann startet eine Werbeaktion und verteilt D2 Call-Your Prepaid-Karten. Kunden können 10 Tage lang kostenlos telefonieren, müssen sich danach registrieren. 23. August, 11.01 Uhr. Ein mysteriöser Anrufer meldet sich zum ersten Mal beim Notruf der Polizei Hannover. Der erste von insgesamt 500 Anrufen in den kommenden 2 Wochen. Der Unbekannte spricht meist nur kurz, flüstert, ist kaum zu verstehen. Oft legt er direkt wieder auf. Die Mitarbeiter der Notrufzentrale meinen, ich hab sie oder Inka, ich hab sie zu verstehen. Auch das Wort getötet soll fallen. 30. August. Seit 10 Tagen nutzt der Anrufer die Prepaid-Karte. Jetzt müsste er sich anmelden, das macht er nicht, trotzdem wird seine Karte nicht deaktiviert. Mannesmann führt gerade eine Softwareumstellung durch. Dabei kommt es zu einer Panne. Die Telefondaten tausender Teilnehmer gehen verloren, auch die des unbekannten Anrufers. 7. September. Seit mittlerweile 15 Tagen gehen die anonymen Anrufe bei der Polizei ein. Erst jetzt startet eine Telefonüberwachung. Zu spät. Genau an diesem Tag hören die Anrufe bei der Polizei auf. 12. September. Die Ermittler veranlassen eine Rufdatenrückerfassung. Ein letzter Versuch, den Handyinhaber über die Telefonnummern, die er selbst angerufen hat, ausfindig zu machen, ohne Erfolg. 29. September. Mannesmann sperrt den Anschluss. Der unbekannte Anrufer wird nie ermittelt.
500 Anrufe und erst nach 2 Wochen eine Telefonüberwachung. In einem ersten Gespräch mit der Staatsanwaltschaft stelle ich die Frage, ob ich die Einzige bin, die das merkwürdig findet. Es entsteht eine Pause, dann folgt die Bemerkung, dass man das nicht kommentieren würde. Ein paar Wochen später, als wir mit Hans-Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover zusammensitzen, haken wir auch bei ihm nach.
Wenn ich die Staatsanwaltschaft richtig verstanden habe, hat man zum 6. oder 7. September beschlossen, den Telefonanschluss rückzuverfolgen. War das vorher nicht möglich oder ist das normal, dass man relativ lange wartet, weil man denkt, der hat nichts Wichtiges zu sagen?
Vom 23.8. bis 6. ist ja noch nicht allzu viel Zeit. Sie bekommen ja nicht sofort Auskunft von dem Provider. Sie müssen einen Beschluss beantragen, der über die Staatsanwaltschaft geht. Letztendlich muss ein Richter diesen Beschluss verfassen, dann geht das zu dem Provider. Und das dauert auch alles seine Zeit. Und sicherlich ist es auch so, dass man erstmal versucht hat, diesen Anruf oder den Anrufer zu bewerten. Und zu sagen, ja, hat er nun da was mit zu tun? Ist das ein Trittbrettfahrer? Aber letztendlich kann man es nicht sagen, da man ja nicht weiß, wie die Sache ausgegangen ist.
Auffällig daran war für mich als totaler Laie, dass diese Anrufe just in dem Moment aufgehört haben, als dann der Beschluss da war, dass das zurückverfolgt wird. Ist das ein sehr merkwürdiger Zufall?
Also ich gehe mal nicht davon aus, dass ein Beamter, der jetzt in diese Ermittlungen involviert war, dass der nun gesagt hat, jetzt höre ich mit den Anrufen auf. Ne? Sondern ich denke schon, dass das mehr oder weniger ein Zufall war. Denn allzu viele Personen hatten ja von dem Sachverhalt und von den polizeilichen Maßnahmen keine Kenntnis.
Aber im Moment ins Grübeln kommt man schon, oder? Wenn es genau an diesem Moment aufhört. Also ich
grüble da nicht drüber.
Okay.
Wir sind Journalisten, keine Ermittler. Das haben wir in einer früheren Folge schon mal gesagt, möchten es an dieser Stelle aber nochmal betonen. 15 Jahre später und mit dem heutigen Wissen fällt es uns nicht ganz leicht nachzuvollziehen, dass man der Spur des anonymen Handyanrufers nicht früher nachgegangen ist. Hans-Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover verweist darauf, dass es für die Beamten nicht sofort ersichtlich war, ob es einen Bezug zum Verschwinden von Inka Köntges gab.
Wenn man ganz genau hinhört, hört man vielleicht, so taucht es dann im Bericht auf, ich habe sie. Dadurch entstand ja erst die Verbindung zu Inka Köntges. Und man meint auch gehört zu haben, getötet. Man muss aber sagen, dass alles sehr, sehr undeutlich ist und es ja auch immer verhältnismäßig kurze Gespräche waren.
Die Datenpanne, die dazu führt, dass der anonyme Anrufer nicht mehr ermittelt werden kann, ist in diesem Fall verheerend.
Bei damaligen D2-Karten ist es so gewesen, dass grundsätzlich keine Verbindungsdaten abgehend aufgezeichnet wurden. Wir haben Verbindungsdaten bekommen, die aber alle interne Art waren. Das heißt, es waren Anrufe zur Mailbox bzw. zum Kontoserver. Bei dieser Collier-Card ist es auch so, dass keine funktionellen Aufzeichnungen vorhanden waren. Zusätzlich gab es das Problem, dass damals D2 in einem Umbruch war, Systemumstellung, und aus dem Grunde auch mitgeteilt wurde, dass die uns übermittelten Unterlagen nicht vollständig sein könnten.
Bis heute ist völlig unklar, wer der Anrufer war. Ein Trittbrettfahrer, der Aufmerksamkeit wollte? Jemand, der die Anrufe für einen Scherz, einen sehr schlechten, hielt? Oder wirklich jemand, der etwas zum Verbleib von Inka Köntges hätte sagen können?
In der nächsten Folge von NDR2 Täter unbekannt.
Zwei Zeugen melden sich. Sie glauben, Inka Köntges am 23. August, knapp 2 Wochen nach ihrem Verschwinden, in Oldenburg gesehen zu haben.
Einmal bezog sich der Hinweis ja auf einen PKW. Die Stelle, wo der PKW geparkt wurde, wurde überprüft. Es lag ja kein Kennzeichen vor, gar nichts. Ein entsprechender PKW konnte dort nicht festgestellt werden. Die Zeugin, die sie gesehen haben will, hatte sie noch mit kurzen Haaren in Erinnerung. Und hatte sie auch letztmalig Jahre davor gesehen.
NDR2, Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Immer dienstags ab 19.05 Uhr. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Hinweise zum Fall Inka Köntges, Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 11 77 22 0. Oder per Mail an täterunbekannt@ndr2.de. NDR2, Täter unbekannt, von Anouk Scholeen und Thomas Ziegler. Produktion Michael Woddow.